Deutschland, wachsender Unmut über den willkürlichen Corona-Maßnahmen-Terror. Energiekrise, was sind die wirklichen Hintergründe und Ursachen der Gaspreisexplosion? Und Jürgen Elsässer im Auf1-Exklusivinterview. Sie wollten uns kaputt machen. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Ganz allmählich dämmert den in Duldungsstarre gefangenen Deutschen, was das letzte Woche vom Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und Bundesjustizminister Marco Buschmann ausgemauschelte neue Infektionsschutzgesetz tatsächlich für sie bedeutet. Nämlich eine Neuauflage der Corona-Diktatur mit staatlichen Willkürmaßnahmen und vor allem des Impfterrors. Denn nicht nur, dass schlagartig der Immunitätsstatus von 90% der Deutschen für unwirksam erklärt wird und sie zum Nachboostern samt Impfabo gezwungen werden. Wer sich künftig den Tests und der Impfung widersetzt, muss die Strafmaske in Gaststätten und bei Veranstaltungen tragen und wird dadurch gebrandmarkt. Die Spaltung des Landes wird so erneut vertieft. Erst allmählich begreifen jetzt viele, dass es sich hierbei faktisch um die Einführung einer allgemeinen Corona-Impfpflicht handelt. Neben der Maskenerpressung wird der Druck generell massiv erhöht, sich die neuesten Experimentalinjektionen verabreichen zu lassen und das alle 3 Monate aufs Neue. Der Pharmalobby hat Lauterbach mehr als nur einen großen Gefallen getan. Inzidenzen werden durch die erneuten Testpflichten künstlich hochgefahren. Es wird nach wie vor nicht zwischen Erkrankungen und zumeist symptomlosen Infektionen differenziert. Und die mahnenden Appelle von Ärztefunktionären wie Andreas Gassen und Wissenschaftlern wie Klaus Stöhr und Hendrik Streeck, dass es dieses neuerliche Corona-Regime in keiner Weise braucht, wurden kaltschnäuzig ignoriert. Dennoch, oder gerade deshalb, wächst der Widerstand derzeit von Tag zu Tag, weil die durch die Gaskrise und die Energiepreise bereits gebeutelte Wirtschaft gegen den Wahnsinn Sturm läuft. Vor allem die Veranstaltungsbranche und die Gastronomie, aber auch der Einzelhandel und die mittelständischen Unternehmen fürchten Umsatzeinbrüche und Ausfälle. Eltern und Schulvertreter erwarten im Falle von Masken- und Testschikanen der Bundesländer erneute Störungen des Unterrichts und Bildungsdefizite. Von den gigantischen Kosten für die Impfstoffe, die Tests und die neuen Staatshilfen ganz abgesehen. Spätestens jetzt, im Jahr 3 seit dem Anrollen der Corona-Pandemie, muss es jedem klar sein. Nicht das Virus ist das Problem, sondern die in seinem Namen betriebene Politik. Hier geht es nicht um Gesundheitsschutz oder Vorsorge, sondern um eine hochprofitable Impfkampagne im Interesse der Pharmaindustrie und um die Beseitigung von Grundrechten, um damit eine weitreichendere Agenda leichter durchsetzen zu können. Vor allem die FDP begeht mit ihrer Zustimmung zu diesem Regelirrsinn Hochverrat am Wähler. Buschmann hatte vor einem Jahr wörtlich verkündet, am 20. März 2022 endeten alle Maßnahmen endgültig. Jetzt stimmt er einem kalten Putsch der Alarmisten zu. Dass der Widerstand gegen die Corona-Diktatur 2.0 nicht tot ist, sondern sich gerade wieder warm läuft, wurde die ganze letzte Woche eindrucksvoll in Berlin demonstriert. Schon zum 3. Mal gab es in den ersten Augusttagen Proteste gegen die Corona-Zwangsmaßnahmen. In diesem Jahr riefen 17 Berliner Widerstandsgruppen nun gleich zu einer ganzen Woche der Demokratie auf. Mit 10 Veranstaltungen mobilisierten sie unter anderem vor die Redaktionsgebäude der Systemmedien für die Freilassung politischer Gefangener und gegen die Impfpflicht in Gesundheitsberufen. Die Teilnehmerzahlen lagen deutlich über den Erwartungen der Organisatoren, wenn auch weit unterhalb der großen bundesweiten Demonstrationen vor 2 Jahren. Sehen Sie dazu den Bericht von Martin Müller-Mertens, der hier erstmals offiziell als Auf1-Korrespondent unterwegs ist.
Partystimmung im Mauerpark. Die Flaniermeile des eigentlich linksgrün geprägten Stadtteils Prenzlauer Berg wurde zur Bühne für den Abschluss der Woche der Demokratie. Von eher rechts geprägten Montagsdemonstranten bis zu freien Linken war der in Berlin besonders heterogene Widerstand zusammengekommen. Der Dramaturg Anselm Lenz, Mitinitiator der ersten Corona-Proteste im März 2020, zieht eine positive Bilanz.
Wir stehen zumindest nach 2,5 Jahren des Corona-Regimes auf der Seite der Wahrheit. Das ist schon mal was wert, denn von da aus kann man dann weiterdenken in allerlei politische Richtungen. Ich denke weiter in Richtung Demokratie. Wir müssen mehr Demokratie wagen.
Offiziell wurde im Mauerpark ein Friedensfest gefeiert. Doch das verbindende Thema der Woche war der Widerstand gegen die Corona-Diktatur, auf deren Verschärfung sich die Ampelkoalition in Berlin geeinigt hat. Hier im Berliner Regierungsviertel starteten die meisten Demonstrationen, darunter der Medienmarsch am vergangenen Montag mit mehr als 10.000 Teilnehmern, aber auch der Umzug der Pfleger und Feuerwehrleute am Mittwoch mit ebenfalls tausenden Menschen. Die Systemmedien, darunter vor allem der von Vorwürfen der Vetternwirtschaft geplagte Rundfunk Berlin-Brandenburg, entfalteten eine regelrechte Diffamierungskampagne. Ein möglicher Grund dafür: die Eliten fürchten ein Erstarken der Proteste im Herbst. Dafür könnte er sorgen, Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Der Corona-Hardliner kündigte vergangene Woche an, dass für den Status als Geimpfter künftig alle 3 Monate eine neue Spritze nötig ist. Welche Konsequenzen Verweigerern drohen, ist noch unklar. Auf dem Friedensfest dokumentiert diese Ausstellung einige der unzähligen Impfschäden. Erstellt wurde sie unter anderem von Heike Franziska Bartsch. Lauterbachs Pläne machen sie fassungslos.
Und ist auch eine Erpressung dahingehend, dass die Menschen sich praktisch gesundheitlich schwere Schäden zufügen müssen. Man hat das Gefühl, die wollen wirklich die Menschen reduzieren. Anders kann ich es mir nicht mehr erklären, wenn man so viel Verletzungen und Schäden möglich macht und das so anordnet.
Auch sie durften nicht fehlen. Systemnahe Gruppen provozierten mit einem Aufmarsch. Dieser Teilnehmer des Friedensfestes suchte den Dialog und traf auf Aggressivität.
Ich habe eigentlich gedacht, dass man mit die auch mal reden kann, aber die sind gleich weggegangen, haben mich gefilmt, weil vielleicht beobachten sie mich jetzt auch, wo sie mein Auto anzünden können. Ja, so sind die. Die Typen sind nur blöd, nur doof und aggro.
Ob nur blöd oder schlicht bezahlt, wer weiß das schon. Immer wieder dicht umlagert war auch der Infostand des Auf-1-Impfbusses. 9 Stunden war die Mannschaft gefahren, um erneut den Widerstand in Berlin zu unterstützen. Unsere beliebten blauen Luftballons konnte die Mannschaft des Auf-1-Impfbusses hier nicht verteilen. Das verlangten die Auflagen. Doch das Aufklärungs- und Informationsmaterial fand auch im Mauerpark reißenden Absatz. Denn angesichts eines immer weiter eskalierenden Impfregimes wachsen auch in der Hauptstadt die Zweifel und die Bereitschaft zum Widerstand. Auch sie kamen von weit her. 4 Baden-Württemberger waren die ersten Besucher des Auf-1-Infostandes. Die ganze Woche waren sie in Berlin dabei und sind überzeugt.
Das Aufwachen ist in Gang und das ist äußerst wichtig. Und ihr tragt dazu bei und wir da nochmal großes Kompliment. Und ich drücke euch alle Daumen, dass ihr in Berlin Fuß fasst.
Genau das haben wir vor, damit der Widerstand auch in der Hauptstadt eine noch lautere Stimme bekommt.
Und wir kommen zu dem Thema, das neben Corona die Menschen derzeit wohl am meisten beschäftigt. Die Energiekrise. Nach einem Rekordhoch im März fielen die Gaspreise jetzt wieder. Doch jetzt steigen die Preise erneut enorm steil an. Gleichzeitig sind aber auch die Gasspeicher in Deutschland und Österreich mittlerweile überdurchschnittlich gut gefüllt. Das politisch umkämpfte Gas ist also da und trotzdem ist es beinahe unerschwinglich. Und wird bald wahrscheinlich noch teurer. Mehr über die Hintergründe und Ursachen in unserem nächsten Beitrag.
Die extremen Teuerungen bei Lebensmitteln, Sprit, Gas und Strom stellen viele Menschen schon jetzt vor existenzielle Probleme. Doch die globalistischen Politdarsteller in Deutschland und Österreich wie Robert Habeck und Leonore Gewessler sind nicht gewillt, etwas gegen die gestiegenen Preise oder die durch Sanktionen selbst verursachte Energiekrise zu unternehmen. Nein, sie fordern Industrie und Bürger zum Sparen von Gas und Strom auf und geben lächerliche Energiespartipps wie etwa kalt duschen und Senken der Raumtemperatur. Als Ursache für die Misere wird einmal mehr der Krieg in der Ukraine vorgeschoben. Viele EU-Staaten boykottieren russisches Gas. Andererseits soll aber der Gazprom-Konzern an den Lieferengpässen schuld sein, da Lieferungen gedrosselt wurden. Doch sind die enormen Gaspreise überhaupt einer Unterversorgung zuzurechnen oder wird das Gas künstlich verknappt? Ein Blick auf die Situation in Österreich zeigt etwa, dass sich die Gasspeicherkapazität seit dem Jahr 2007 auf über 97 Terawattstunden beinahe verdoppelt hat, was etwa dem österreichischen Jahresverbrauch entspricht. Wie der E-Control-Vorstand Alfons Haber betont, sei das, Zitat, nahezu einzigartig in Europa. Doch stellt Haber auch klar, wem das eingespeicherte Gas gehört, Zitat, der größte Teil des eingespeicherten Gases ist nicht bestimmten nationalen Märkten zugeordnet. Die Händler und Unternehmen, denen das eingelagerte Gas gehört, verkaufen es zum Teil nach bereits abgeschlossenen Lieferverträgen, zum Teil aber auch nach Preis und Nachfrage. Kurz gesagt, wird also aus den Speichern dorthin verkauft, wo bessere Preise erzielt werden können. Wie eine Grafik der Austrian Gas Grid Management AG, kurz AGGM, zeigt, liegt der Gasfüllstand derzeit in Österreich mit über 60% deutlich über dem Schnitt der letzten 8 Jahre. Eingänge und Ausgänge müssten sich ungefähr ausgleichen, wenn man die Einspeicherung und den Endkundenverbrauch berücksichtigt. Sieht man sich das beispielsweise für einzelne Tage von 2019 bis 2022 an, ist klar zu erkennen, dass momentan deutlich weniger Gas aus Österreich an andere Länder geliefert wird als in den Jahren zuvor. Sprich, es bleibt derzeit täglich mehr Gas in Österreich als in den letzten 4 Jahren. Warum es also einen Gasnotstand geben soll, ist nicht nachvollziehbar, denn es kommt offensichtlich genug Gas in Österreich an. Auch die Daten der AGGM für das jeweilige zweite Quartal der letzten 4 Jahre zeigen ein ähnliches Bild. 2022 kam in den Monaten April bis Juni jeweils ungefähr gleich viel Gas nach Österreich wie 2019 oder sogar noch etwas mehr. In Deutschland startete man in diesem Jahr mit besonders niedrigen Füllständen laut AGGM. Waren diese Mitte Januar noch zu 57% gefüllt, sank der Füllstand bis Mitte Februar auf nur noch knappe 33%. Ein deutlicher Rückgang auch im Vergleich zu 2021. Derzeit befindet man sich mit einem Füllstand von 69% auf dem Weg, das angestrebte 90%-Ziel bis zum Winter zu erreichen. Zumindest halten das die Betreiber der Gasspeicher für erreichbar. Es scheint also genug Gas geliefert zu werden. Bei diesen vermeintlich guten Nachrichten muss man sich fragen, wieso der Gaspreis nach extremen Höchstpreisen im März und einem anschließenden deutlichen Abfallen seit gut einem Monat wieder explodiert und wieder in Richtung der März-Rekordmarke unterwegs ist, wie Berechnungen der österreichischen Energieagentur zeigen. Laut Forbes hält es der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, für möglich, dass der Gaspreis ein Plateau erreicht hat. Die recht stabil gebliebenen Gaspreise, als Nord Stream 1 für Wartungsarbeiten abgeschaltet wurde, seien ein Anzeichen dafür. Die Verbraucher müssten allerdings dieses und auch nächstes Jahr mit wesentlich höheren Preisen rechnen, so Müller. Gas wird auch zunehmend für die Stromproduktion benötigt und die weltweite Nachfrage steigt ebenfalls. Auch diese Faktoren können die Preise noch weiter steigen lassen. Schon im heurigen Juli müssen Verbraucher im Schnitt 162% mehr zahlen als im Juli 2021, laut dem Vergleichsportal Check24. Rechnet man Habecks geplante Gasumlage mit 5 Cent pro Kilowattstunde noch hinzu, käme man auf eine Erhöhung von 254%. Für August und September haben viele Gasversorger bereits weitere Preiserhöhungen angekündigt. Habecks Vorstoß, auch noch eine Gasumlage zusätzlich einzuheben, zeigt, dass die gigantischen Preise politisch gewünscht sind.
Und wir kommen nach Österreich. Aufgrund der durch die Russland-Sanktionen selbstverschuldeten Energiekrise werden nicht nur von den Grünen Ideen für mögliche Einschränkungen laut angedacht. Ähnlich wie der Grüne Robert Habeck die Deutschen zum Kaltduschen auffordert, machten sich etwa auch der ehemalige SPÖ-Kanzler Christian Kern sowie der rote Landeshauptmann von Kärnten Peter Kaiser und der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig medienwirksam Gedanken darüber, wie und wo die Österreicher Energie einsparen könnten. So erklärte etwa Kern, Zitat, ich fürchte, dass man den Leuten ein paar Wahrheiten wird zumuten müssen. Man wird Temperaturlimits brauchen, Tempolimits und Rationierungen in der Industrie diskutieren müssen. Es hat keinen Sinn, das rauszuschieben. Wir wissen ja, dass wir auf ganz dünnem Eis tanzen. Auch der Kärntner Landeschef Peter Kaiser machte klar, dass er für die Österreicher eine entbehrungsreiche Zukunft vorsieht und forderte, Zitat, wir werden den Gürtel enger schnallen müssen. Wie die grünen Ökokommunisten will also auch Kaiser den Menschen vorschreiben, wie lange sie zu Hause das Licht eingeschaltet haben oder wie schnell sie mit dem Auto fahren dürfen. Auch der Fernseher sollte nicht im Standby-Modus laufen. Vorerst solle das auf freiwilliger Basis passieren. Betonung liegt auf vorerst. Auch der Wiener Maskenfanatiker Michael Ludwig erklärte, dass Wien Energiesparmaßnahmen ergreifen solle. Seine Aussage, Zitat, es hat keinen Sinn, Menschen mit Maßnahmen zu verärgern, die nichts bringen, mutet angesichts des krachend gescheiterten Wiener Sonderweges mit den sinnbefreiten Corona-Zwangsmaßnahmen allerdings mehr als nur seltsam an. Die Vorstöße der SPÖ-Granden sind wohl auch vor dem Hintergrund zu sehen, dass die impffanatische Parteichefin Pamela Rendi-Wagner in den Umfragen mit rund 30% derzeit deutlich voranliegt. Kärntens SPÖ-Kaiser träumt von einer Ampelkoalition aus SPÖ, Grünen und Neos. Welche Folgen das für Österreich hätte, ist nicht auszudenken, wenn man nach Deutschland blickt. Über die Maßnahmenfetischistin und Globalistin, die übrigens 2018 auch der Zusammenkunft der Bilderberger in Turin beiwohnte, sagte Kaiser, Zitat, wir haben mit Pamela Rendi-Wagner eine engagierte Parteichefin, die derzeit eine sehr gute Performance hinlegt und laut Umfragen die höchsten Werte als Kanzlerkandidatin hat. Bei den Bilderberger-Treffen sind übrigens auch Bosse der Pharmakonzerne zugegen. So nahm heuer etwa Pfizer-Chef Albert Bourla teil. Interessant auch, dass dort Neos-Vorsitzende Beate Meindl-Reisinger mit von der Partie war. Haben die Bilderberger etwa schon die nächste Regierung in Österreich erörtert? Und wir bleiben noch in Österreich, wechseln aber das Thema. Seit Jahren wird von Vertretern des Systems die Propagandaphrase Hass im Netz benutzt, um einen Vorwand für den Ausbau der Internetzensur zu haben. Und aktuell wird besonders häufig über Hass im Netz gesprochen. Und das, obwohl die schwarz-grüne Regierung als eines ihrer ersten Vorhaben bereits 2020 in Österreich ein Hass im Netz-Bekämpfungsgesetz eingeführt hat. Dennoch soll diese Art der Verfolgung unliebsamer Meinungsäußerungen, denn um nichts anderes geht es, nun durch Sonderstaatsanwaltschaften noch intensiviert werden. Der Verdacht liegt nahe, dass man sich möglicherweise so auch auf den heißen Herbst vorbereiten möchte. Das Strafgesetzbuch bietet bekanntlich genug Möglichkeiten, sich gegen Beleidigungen, Bedrohungen usw. zu wehren, sofern diese überhaupt real sind und nicht bloß eingebildet. Der Begriff Hass existiert hingegen als solcher im Strafgesetzbuch nicht, was auch völlig unsinnig wäre. Denn Hass ist ein Gefühl und wie soll man Gefühle verbieten können? Doch genau darum geht es eigentlich in Wahrheit. Die Obrigkeit möchte Kritik und unerwünschte Meinungen, die eindeutig nicht strafrechtlich relevant sind, mit dem Kunstbegriff Hass kriminalisieren und möglichst großflächig eliminieren. Diese Methode wurde aus Amerika importiert, wo man gerne von Hate Crimes spricht. Und es gibt ja bereits jetzt fragwürdige Meinungsgesetze, die immer willkürlicher ausgelegt werden. Zudem wird durch die Unterstellung, dass Andersdenkende Hass empfinden würden, eine Art Pathologisierung durchgeführt. Andersdenkende sind für das System nur von krankhaftem Hass zerfressene Spinner. Zudem wird zunehmend Kritik mit Gewalt gleichgesetzt. So ist bereits von verbaler Gewalt oder digitaler Gewalt die Rede. Diese Begriffsbildungen sind natürlich unsinnig, denn Worte sind eben keine Gewalt. Aber man möchte so durch ständige Wiederholung eine Assoziation herstellen. Denn man will Regierungskritiker und Oppositionelle eben wie Kriminelle, wie Terroristen behandeln. Eine kritische Wortmeldung wird durch das Etikett Hassposting zum Gewaltverbrechen umgedeutet bzw. mit einem solchen gleichgesetzt. Klar ist für die Systemvertreter natürlich auch, dass sogenannter Hass im Netz immer nur von Oppositionellen kommen kann. Denn auch die übelste Hetze und die wüstesten Beschimpfungen sind völlig in Ordnung, wenn sie von den selbsternannten Guten kommen. Und folgende Meldungen haben wir kurz für Sie zusammengefasst. Engländer streiken bei Stromrechnung. Auch in Großbritannien formiert sich der Widerstand gegen die bürgerfeindliche Politik der Regierung. Unter dem Titel Don't Pay UK hat sich nun eine Initiative gegründet, die gegen die hohen Strompreise mobil macht. Unter der gleichnamigen Internetseite kann man sich dieser Initiative anschließen. Tut man dies, erklärt man zugleich, dass man dazu bereit ist, ab 1. Oktober dieses Jahres seine Stromrechnung nicht mehr zu bezahlen, sollte die Politik bis dahin nichts gegen die explodierenden Preise unternehmen. Bis jetzt haben bereits über 90.000 Menschen ihre Bereitschaft dazu bekundet. Globalist Trudeau pfeift auf Regeln. Für Klaus Schwab-Jünger Justin Trudeau gelten keine Regeln. Das hat der kanadische Regierungschef vergangene Woche wieder eindrucksvoll demonstriert. So landete der Klimafanatiker und Corona-Hardliner gemeinsam mit seiner Familie in Costa Rica. Mit Privatjet versteht sich und selbstverständlich ohne Masken, die der scheinheilige Statthalter der Globalisten für alle kanadischen Fluglinien aber vorgeschrieben hat. Berliner Zeitung rechtfertigt Kriegswirtschaft. Abermals räumt die Berliner Zeitung zähneknirschend ein, dass Deutschland von der Politik zu einer Kriegswirtschaft umgebaut wird. Dies sei angesichts der aktuellen Krise notwendig, müsse aber zeitlich begrenzt werden. Mit Hängen und Würgen versucht sie nun zu erklären, warum dafür auch die Energiewende warten muss. Zitat: Es wäre absurd und ein Fest für Putin und Co., wenn die deutsche Gesellschaft ihre vorhandenen Energiebringer, egal wie überlebt sie sind, nicht einen Winter länger nutzen würde. Eine Erklärung mit Baerbock-Logik. Heizen wir nicht mit Kohle oder Gas, freut das Putin. Das dürfte wohl jeder naive Grüne verstehen. Ums Klima könne man sich ja nachher wieder kümmern. Erst kommt der Krieg, in dem Deutschland absolut gar nichts verloren hat. Wettermanipulation in den Emiraten. Dass Menschen zwar nicht das Klima, sehr wohl aber das Wetter manipulieren können, ist nichts Neues. Nun haben auch die Vereinigten Arabischen Emirate offiziell angekündigt, dies tun zu wollen. So gab Dr. Luca Delle Monache, Leiter einer Forschergruppe der Colorado State University sowie der University of Khalifa, zu, dass man mit Hilfe von künstlicher Intelligenz an der Entwicklung von Algorithmen arbeite, um das sogenannte Cloud-Seeding-Programm, also das Impfen von Wolken zwecks Regenerzeugung, zu verbessern. Patricia Schlesinger von allen Ämtern zurückgetreten. Nach einem regelrechten Eiertanz ist die ehemalige ARD-Chefin Patricia Schlesinger nun endlich auch von ihrem Amt als Rundfunk Berlin-Brandenburg-Intendantin zurückgetreten. Korruptionsvorwürfe ergaben, dass sie ihr Amt de facto als Selbstbedienungsladen betrachtet hatte. Täglich neue Fakten sorgten dafür, dass sie nun selbst für die Systemmedien nicht mehr tragbar war. Nach wie vor uneinsichtig versucht sich Schlesinger derweil als Opfer zu präsentieren und pocht auf eine Abfindung. Jürgen Elsässer ist der Herausgeber des Kompakt-Magazins. Kürzlich erschien seine Autobiografie »Ich bin Deutscher, wie ein Linker zum Patrioten wurde«. Wegen der Ähnlichkeit des Logos und des Namens seines neu gegründeten Verlages BTW Buch mit dem DTV wurde er von diesem erfolgreich verklagt. Grüß Gott, Herr Elsässer.
Ich grüße Sie.
Herr Elsässer, warum verklagt Sie der Deutsche Taschenbuchverlag?
Ja, es geht um meine Biografie, ich bin Deutscher, wie ein Linker zum Patrioten wurde. Und der Deutsche Taschenbuchverlag DTV hat erreicht, dass es ein Vertriebsverbot gegen dieses Buch gibt. Also wir dürfen es nicht mehr verkaufen. Gott sei Dank haben wir, bevor das Verbot in Kraft trat, alle Bücher verkauft, also die gesamte erste Auflage ist weg mit der Hilfe unserer Leser. Als die erfahren haben, dass wir vom Markt geklagt werden sollen, haben sie uns unterstützt, indem sie das Buch einfach wie wild gekauft haben. Formal geht es um eine Kleinigkeit, die sich hätte leicht lösen lassen. Der Konzern DTV, einer der mächtigsten Medienunternehmen der BRD, hat sich daran gestört, dass mein Buch erschienen ist im Verlag DTW-Buch. Und in dieser Ähnlichkeit der Namensgebung der Verlage sieht DTV eine Verletzung seines Markenrechts. Das hätte man leicht aus der Welt schaffen können, indem man sich auf so einen Aufkleber geeinigt hätte, wie ich ihn jetzt hier schon angebracht habe. Aber der Gegner, also dieser Riesenkonzern, hat schon in seinem Unterlassungsbegehren geschrieben, wir müssen die Restauflage herausgeben und jetzt wörtlich zum Zwecke der Vernichtung. Also da ging es von vornherein nicht um eine Einigung an einer kleinen Nebenfrage, sondern die wollten uns wirklich kaputt machen und vom Markt fegen. Das haben sie nicht erreicht dank unserer Leser und jetzt ist schon eine zweite Auflage in Vorbereitung, die dann auch gerichtsfest ist und von unserem eigenen Verlag herausgebracht wird, erscheint Mitte September, kann schon vorbestellt werden.
Und das ganze Interview mit Jürgen Elsässer, das wir aus Termingründen vor der Sendung aufgezeichnet haben, sehen Sie wie üblich exklusiv und in voller Länge hier bei uns bei Auf 1. Und wir schauen zum Abschluss noch nach Nordamerika. Wie wir berichtet haben, hat der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban vergangene Woche erst den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump in New Jersey besucht, bevor beide am Donnerstag triumphale Auftritte beim großen Treffen konservativer Parteien, der sogenannten CPAC, in Dallas, Texas absolvierten. Orban, bekannt dafür, Klartext zu reden, ließ es dabei so richtig krachen. Kämpferisch rief er die patriotischen Amerikaner zum gemeinsamen Kampf gegen die marxistische Linke auf. Diese wolle wieder einmal die westliche Zivilisation von ihren christlichen Wurzeln trennen, was, wie aus der Geschichte bekannt sei, stets schlimme Folgen hätte. Diese Wurzeln müsse man wiederbeleben. Der aktuelle Krieg sei ein Kulturkrieg, der nicht mit liberalen Mitteln zu gewinnen sei. Man müsse nach eigenen Regeln spielen. Stehende Ovationen erhielt der ungarische Politiker nicht nur dafür, dass er sich für traditionelle Familienwerte aussprach, die er folgendermaßen zusammenfasste. Zitat: Mutter ist eine Frau, Vater ist ein Mann, lasst unsere Kinder in Ruhe. Punkt, Ende der Diskussion. Auch im Hinblick auf die außer Kontrolle geratene Migration zeigte Orban die Prioritäten eindeutig auf. Zitat: Wir haben entschieden, wir brauchen weniger Geschlechter, wir brauchen mehr Ranger, weniger Drag Queens und mehr Chuck Norris. Sein Land habe es, so der ungarische Ministerpräsident, nicht leicht in Europa. Ungarn stehe hier alleine gegen den woken globalistischen Goliath, werde aber gegenüber diesem niemals aufgeben. Wir, so Orban, haben eine andere Zukunft vor Augen als die herrschende Klasse der Globalisten. Zitat: Die Globalisten können zur Hölle fahren. Ich bin nach Texas gekommen. Und die gute Nachricht kommt zum Schluss und heute mit einer erfreulichen Meldung aus der Welt des Tierreichs. Glücklicherweise konnte die Panikmache von Klimaideologen in Bezug auf das Korallensterben jetzt widerlegt werden. So sei der Rückgang der Korallen auf dem Great Barrier Reef vor der Küste Australiens durch den angeblich menschengemachten Klimawandel bedingt. Durch den Temperaturanstieg würde es angeblich zu sogenannter Korallenbleiche, also dem Absterben der Meerestiere, kommen. Doch wie sich jetzt zeigt, stimmt das so nicht. Zwar waren die Korallen lange Zeit tatsächlich beständig zurückgegangen, doch sie sind jetzt wiedergekehrt. Das geht aus einem Bericht des Australischen Instituts für Meereswissenschaften hervor. Dieses stellte fest, dass im vergangenen Jahr der Korallenbewuchs in Teilen des Riffs wieder ganz deutlich zugenommen hat. So ein großer Zuwachs wurde seit 36 Jahren nicht mehr verzeichnet. Derzeit breitet sich vor allem die Steinkorallenart Acropora aus. Das Great Barrier Reef liegt vor der Nordostküste Australiens und ist die größte Ansammlung von Korallenriffen der Erde. Es besteht aus 2500 unterschiedlichen Riffen und 900 Inseln. Die aktuelle Trendwende bei den Korallen zeigt, dass man nicht allzu viel auf die Panikmache der Systemmedien geben muss und dass auch negative Entwicklungen immer noch einmal umgekehrt werden können. Und das oft auch ganz unerwartet. Und mit dieser guten Nachricht wünschen wir Ihnen, verehrte Zuseher, einen schönen Abend und einen guten Start in die Woche. Wir sehen uns morgen wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.